Schön, dass du wieder mit dabei bist bei dieser Vortragsreihe Überwinder, wenn Gott dein Leben prägt. Wir haben das letzte Mal uns das Leben eines der Söhne Jakobs angeschaut. Sein Name Ruben. Und wir hatten gesehen, dass sein Leben und seine Geschichte geprägt waren von vielen Dingen. Es war ein junger Mann, der nicht wirklich ein starkes Rückgrat hatte. Sein Charakter war eher unstetig. Und sein Wesen war davon geprägt, was die anderen über ihn sagen. Auch im Stamm von den Rubenitern haben wir gesehen, dass es dort nicht immer gut zuging. Und dennoch ist es für uns eine Ermutigung zu sehen, dass die Offenbarung im Kapitel 7, wenn es über die Überwinder geht, dass es da die Rede ist von 12.000 Rubenitern, die versiegelt sind. Gott möchte auch aus diesem Stamm Menschen herausholen, die er in seinem Herzen festigt, die sich entschieden haben, nicht einfach sitzen zu bleiben, sondern ihre Verantwortung wahrzunehmen und Jesus Raum in ihrem Leben zu geben. Wir haben gesehen, wie auch solche Menschen die Möglichkeit haben, ihr Leben Gott anzuvertrauen. Und ich glaube, dass wir viel noch daraus lernen können, was diese Söhne Jakobs und auch die Stämme erlebt haben. Es ist eine Ermutigung geschrieben für uns, eine Charakterschule für die, die am Ende der Zeiten leben. Und heute wollen wir uns ein bisschen mehr beschäftigen mit einem weiteren Stamm, nämlich mit dem Stamm Simeon. Simeon war einer von den Söhnen von Lea. Wir lesen in einem ersten Bericht im ersten Buch Mose Folgendes über ihn. Und sie ward abermals schwanger und gebar einen Sohn und sprach, der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin und hat mir diesen auch gegeben und nannte ihn Simeon. Der, der hört, ist der Name von Simeon, dem zweiten Sohn, den hier die Lea zur Welt bringt. Man merkt immer noch, dass es Lea nicht leicht gefallen ist, dass sie nicht geliebt war von ihrem Mann. Nun hatte sie endlich dem Jakob einen Sohn gebracht, aber das genügte irgendwie nicht. Bei den ersten drei Söhnen von den vieren, die Lea hatte, drückte sie immer aus, was sie empfand, dass sie nicht geliebt war, dass sie nicht angenommen war. Und hier bei Simeon kommt es ähnlich raus. Gott hat mich erhört, weil sie immer noch irgendwie in diesem Leid versunken war. Das Interessante ist, dass Simeon hätte hören sollen auf seinen Namen, der, der hört, weil das hat er nicht immer getan. Er hat nicht immer verantwortungsbewusst gehandelt. Und wir wollen ein bisschen genauer anschauen, was Jakob an seinem Lebensende zu diesem Simeon zu sagen hatte. In 1. Mose Kapitel 49 lesen wir das, was Jakob zu ihm sagte. Die Brüder Simeon und Levi, ihre Schwerter sind mörderische Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren Rat und mein Herz sei nicht in ihrer Versammlung. Denn in ihrem Zorn haben sie Männer gemordet und in ihrem Mutwillen haben sie Stiere gelähmt. Verflucht sei ihr Zorn, dass er so heftig ist und ihr Grimm, dass er so grausam ist. Ich will sie versprengen in Jakob und zerstreuen in Israel. Das Interessante an dieser Stelle ist, dass der Vater Jakob beide, nämlich Simeon und Levi, gleich im Doppelpack erwähnt. Indem er sie zusammen erwähnt, kommt schon zum Ausdruck, dass sie irgendwie gemeinsame Sache gemacht haben. Es gibt manche Leute, die sich scheinbar so gut verstehen, wo die Chemie einfach passt, dass man bereit ist, Dinge zu tun, die man vielleicht als einzelner Mensch nicht gemacht hätte. Es geht sogar so weit, dass sie hier einen Mord veranlasst haben, sogar die Täter waren. Wir werden die Geschichte uns gleich anschauen. Aber was Jakob hier an seinem Sterbebett sagt über den Charakter und das Wesen von Simeon, ist einfach eines von leidenschaftlichen Emotionen. Und zwar Emotionen, die zügellos sind, die ungehemmt sind. Leidenschaften, die einfach ausbrechen. Und das werden wir gleich noch genauer sehen. Der ausschlaggebende Grund war eine Geschichte, die eine so grausame ist, die man am liebsten gar nicht erwähnen möchte. Es ist so beschämend, dass selbst Jakob erschrocken war über das Ganze und das sogar am Ende seines Lebens über seine Söhne Simeon und Levi zum Ausdruck brachte. Es ist eine Tat, die so schändlich war, dass man meinen würde, wie kann man nur so etwas getan haben? Da kommt vielmehr eine Abneigung, ein Hass, ein Jähzorn und auch ein Rachedurst, den man sich menschlich manchmal gar nicht vorstellen kann, aber zu dem manche Menschen tatsächlich in der Lage sind. Wenn man sich jetzt die Frage stellt, könnte man nicht Simeon und auch Ruben miteinander vergleichen? Ist es nicht auch irgendwo Ruben gewesen, der keinen Rückgrat hatte und der sich nicht entscheiden konnte, für die Wahrheit einzustehen? Es gibt einen Unterschied. Bei Ruben ist es so, dass er in seinen Absichten durchaus Gutes wollte. aber irgendwie zu schwach war, für das Gute dazustehen, der dann schon auf die Meinung der anderen gehört hatte. Bei Simeon ist es allerdings so, dass er in der Gemeinschaft im Doppelpack Dinge getan hat, zu denen noch nicht einmal Ruben in der Lage war. Simeon schreckte nicht davor zurück, Gewalt anzuwenden. Und sein Charakter wird dort sehr, sehr massiv betont als einer, der ungebremst ist in seinen Leidenschaften. Schauen wir uns das gemeinsam an. Dina aber, Leas Tochter, die sie Jakob geboren hatte, ging aus, die Töchter des Landes zu sehen. Mit anderen Worten, die Dina wollte ihren Spaß haben. Sie wollte nicht mehr zu Hause sein, in diesem behüteten Umfeld bei ihrer Familie, dort, wo auch der Glaube an Gott eine Rolle spielte. Sie wollte einfach raus. Und ich finde es sehr bemerkenswert, weil es etwas ist, wo auch viele Menschen heute, vor allem junge Menschen, irgendwo gereizt sind, sich doch nach außen auszustrecken. Raus aus der Gemeinde, raus vielleicht in die, man sagt so schön, Welt, um einfach Spaß zu haben. Was ist schon schlimm dabei? Aber schauen wir, was dann weiter passiert in der Geschichte von Dina. Als Sichem sie sah, der Sohn des Hivitas, Hamor, der des Landes Herr war, nahm er sie, legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Das Leben von Dina endete ein bisschen anders, als sie sich vorgestellt hatte. Sie ging hin und wollte zu den Töchtern des Landes und lernte diesen jungen Mann kennen. Das, was dann geschah, ist etwas, wo manche meinen, Mensch, irgendwie hat sie ja selber Schuld gehabt. Auf der anderen Seite war es auch das Vergehen von diesem einem Mann, der sie vergewaltigte. Manche junge Leute enden so wie Dina. Sie haben sich was ganz anderes vorgestellt, gehen vielleicht, um ihren Spaß zu haben, aber noch bevor sie es merken, ist es schon zu spät. Und genau das geschah bei Dina. Sie kam zurück, aber es war zu spät. Die Ehre der Familie war geschändet. Und das wühlte einige auf und da war vor allem Simeon und Levi, die beiden waren es, die so sehr davon angetan waren, dass in ihnen diese inneren Leidenschaften und dieser Hass, dieser Zorn über diesen Mann ausgebrannt ist, dass sie sich dachten, wir können das nicht einfach zulassen. Nun ja, sie hat mit dem Feuer gespielt. Und manches Mal müssen auch wir uns überlegen, wie weit wir gehen. Um einfach ein bisschen Spaß zu haben, müssen wir aufpassen, dass man sich nicht verbrennt mit dem Feuer. Dieser Mann, der die Dina liebgewonnen hatte, hatte aber auch gute Absichten. Es war nicht so, dass er einfach nur eine schöne Zeit verbringen wollte, sondern er hatte auch eine gute Idee gehabt. Er wollte sie zur Frau nehmen. Wir lesen in der Bibel, und sein Herz hing an ihr, und er hatte das Mädchen lieb und redete freundlich mit ihr. Was aber in dem Moment geschah, das übertrifft unsere Vorstellungen. Simeon und Levi trafen eine Entscheidung. Sie wollten sich diesem Neuling nähern und wollten sich auch mal vorstellen. Sie hatten durch einen Betrug und durch eine Lüge gesagt, gut, lass sie beschnitten werden und dann werden wir sehen. Das wird sie aufnehmen in unserem Volk. Aber was dann geschah, steht in der Heiligen Schrift. Wir lesen. Aber am dritten Tage, als sie Schmerzen hatten, nahmen die zwei Söhne Jakobs, Simeon und Levi, die Brüder der Diener, ein jeder sein Schwert und überfielen die friedliche Stadt und erschlugen alles, was männlich war. Und erschlugen auch Hamor und seinen Sohn Sichem mit der Schärfe des Schwerts und nahmen ihre Schwester Diener aus dem Hause Sichems und gingen davon. Da kamen die Söhne Jakobs über die Erschlagenen und plünderten die Stadt, weil man ihre Schwester geschändet hatte. Und nahmen ihre Schafe, Rinder, Esel und was in der Stadt und auf dem Felde war und alle ihre Habe. Alle Kinder und Frauen führten sie gefangen hinweg und plünderten alles, was in den Häusern war. Aber Jakob sprach zu Simeon und Levi, ihr habt mich ins Unglück gestürzt und in Verruf gebracht bei den Bewohnern dieses Landes, den Kanaanitern und Perisitern, und ich habe nur wenige Leute. Wenn sie sich nun gegen mich versammeln, werden sie mich erschlagen. So werde ich vertilgt samt meinem Hause. Jakob war extrem bestürzt über diese Schandtat. Aus einem Impuls heraus hatten Simeon und Levi diese Entscheidung getroffen und haben die ganzen Männer umgebracht. Es heißt dann, dass auch die anderen Brüder kamen und die ganze Stadt ausgeraubt haben. Sie haben sie quasi wie vom Erdboden verschwinden lassen. Und Jakob wusste nicht mehr, was er tun sollte. Waren sie ja doch in der Minderheit. Nun, was dann passiert, ist eine verständnislose Antwort. Was haben sie sich wohl dabei gedacht? In Vers 31 heißt es, sie antworteten aber, Durfte er denn an unserer Schwester wie an einer Hure handeln? Simeon war voller Rachsucht. Und den ganzen Mord dieser Bewohner hat er einfach damit gerechtfertigt, dass sie seine Schwester etwas Arges angetan haben. Und natürlich war das nicht in Ordnung von sich hin. Und gleichzeitig muss man sagen, dass Dina sich ja selber in diese schwierige Situation hineingeschaukelt hatte. Sie hatte ja selber diesen Schritt gewagt und ist in den Bereich gekommen, wo die Versuchung einfach da war. Auf beiden Seiten lag die Schuld. Aber die Reaktion von Simeon ist bemerkenswert. Es ist ein Mensch, der einfach aus dem Impuls handelt, der plötzlich gar nicht mehr berechenbar ist, wo man sich gar nicht vorstellen kann, was dabei sonst noch rauskommen könnte. Diese Situation lässt uns sehr nachdenken. Manche Leute sind der Meinung, dass man Böses doch durchaus mit Bösem vergelten sollte. Manchmal denkt man sich, dieser oder jener hat mir das angetan. Ich kann ihm absolut nicht vergeben. Es ist für mich nicht möglich, denn das Übel ist zu groß. Ich frage mich auch an dieser Stelle, ist es nicht die Lehre von Jesus gewesen, einander zu vergeben? Im Vaterunser sagte er, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es ist ein so deutlicher Aufruf von Jesus, der uns direkt im Herzen anspricht. Manches Mal sind wir vielleicht auch unberechenbar, wenn wir nach unseren eigenen Emotionen und Leidenschaften agieren, nach unseren Begierden, das, was uns gerade treibt. Wir können uns manchmal kaum noch nach Prinzipien orientieren, weil man einfach übermannt wird von einem Gedanken oder vielleicht auch von einem Motiv. Und doch sagt Jesus, vergebt einander. Selbst wenn du vielleicht an einen Menschen denkst, wo du sagst, den kann ich niemals vergeben, denn das, was er getan hat, das ist nicht vergebbar, zeigt uns das Beispiel hier, dass Jesus uns ermutigt, einen anderen Weg einzuschlagen. Vergebung ist ein großer Schritt. Menschlich gesehen so herausfordernd, dass man meint, es wäre nicht möglich. Vor allem, wenn Emotionen eine große Rolle noch dabei spielen. Aber die Bibel ermutigt uns, geh diesen Schritt. Aber geh nicht allein, sondern frag Jesus, Herr, was soll ich tun? Wie oft soll ich einem Menschen vergeben? Und die Antwort war, 7 mal 70 Mal. Ich glaube, hier müssen wir über unser eigenes Leben nachdenken. Denn jeder kennt sich selber. Wir werden gereizt und gelockt von unseren eigenen Begierden. Die Versuchung ist immer da. Manchmal reagieren wir auch leidenschaftlich. Manchmal agieren wir auch nach unseren Emotionen, nicht nach unseren Prinzipien. In diesem Fall ist das ein extremes Beispiel. Aber es zeigt uns ein Prinzip. Die Bibel sagt uns auch durch die Worte des Paulus, dass wir dem Zorn nicht einen Raum in unserem eigenen Leben geben sollen. Die Bibel sagt durch den Apostel, die Rache ist mein, ich will vergelten, so spricht der Herr. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Eine Sünde kann nicht gerechtfertigt werden, nur weil es jemand getan hat, indem ich dann mich selber räche an dem anderen. Böses soll nicht mit Böses vergelten werden. Vielmehr lädt uns Jesus ein, seinem Beispiel zu folgen. Wir gehen ein bisschen weiter in der Geschichte von Simeon. Es kommt an einer Stelle zu einer besonderen Zählung in den Büchern des Mose. Eine Zählung über das ganze Volk, wie viele Leute aus jedem Stamm da sind. Und wir sehen, dass hier am Anfang, als sie aus Ägypten rauskamen, diese Zählung eine besondere Angabe gibt. Es steht in der Bibel, im 4. Buch Mose, so viele ihrer vom Stamm Simeon gezählt wurden, waren 59.300. Das ist jetzt eine interessante Zahl, aber uns bedeutet sie vielleicht nicht so viel, wenn wir sie nicht in ihrem Kontext betrachten. Denn das war ein Moment der Zählung, als die Israeliten aus Ägypten rauskamen. Es vergingen dann einige Jahre, Jahrzehnte vergingen. Und am Ende, bevor sie in das gelobte Land Kanaan kommen, kommt es zu einer weiteren Zählung. Und ich habe hier eine Tabelle aufgestellt, wo die Namen und auch die Zahlen der einzelnen Stämme zu sehen sind, damit wir darüber nachdenken, was hier nicht stimmt. In dieser Tabelle sehen wir eine Auflistung der unterschiedlichen Zahlen und auch der Größe der Stämme. Wir sehen hier, dass Simeon bei den Text in Kapitel 1 eine sehr hohe Zahl hat, fast 60.000. Wenn man dann zum Kapitel 26 kommt, sehen wir, dass es einen großen Unterschied gibt. Innerhalb weniger Jahrzehnte ein so großer Unterschied? Wo sind die ganzen Leute geblieben? Warum ist dieser Stamm so verschwindend klein geworden? wenn man sich das prozentuell ansieht, merkt man, dass da irgendwas Gravierendes passiert sein muss. Der Vergleich zeigt, dass bei all den Stämmen, wie auch immer sie sich verändert haben, durch die prozentuellen Unterschiede, die wir hier sehen, dürften verschiedene Ereignisse in Frage kommen. Bei manchen war es vielleicht der Krieg, sodass Krieger gestorben sind und sie nicht mehr mitgezählt werden konnten. Aber wir werden gleich sehen, dass es nicht ein Krieg war, für den die Simeoniter heldenhaft starben, sondern es dürfte ein anderes Ereignis gewesen sein, das sie um eine so hohe Zahl reduziert hatte. Wir sehen, dass Simeon von einer der ersten Positionen zu bis zur letzten Position bei der Zählung der Stämme hinunterkommen ist. Die Geschichte fängt an bei einer Begebenheit mit den Midianitern. Es kommt zu einer Versammlung, wo ein Mann auserkoren wird, von den Feinden bestellt. Sein Name ist Biliam, der das Volk Israel verfluchen sollte. Das Volk Israel hatte sich gerade dort in Sittim niedergelassen und dort wollten sie ihr Lager aufschlagen. Biliam kam also im Auftrag von den Gegnern und sollte sie verwünschen, aber er konnte es irgendwie nicht. Weil er es nicht tun konnte, merkte Biliam, ich muss eins tun. Ich muss das Volk Israel dazu bringen, dass sie sündigen. Denn wenn das Volk Israel sündigt, dann wird die Plage von automatisch kommen und der Fluch ist über ihnen. Also dachten sie sich, genau das machen wir. Sie veranstalteten ein Fest und sie luden einfach alle Israeliten ein, zu diesem Fest zu kommen. Es war ein Fest, wo die Frauen von den Heiden da waren, von den Kananäern, und wo die Frauen mit den Männern auch Israels Verkehr hatten. Sie luden die Israeliten ein, auch ihre fremden Götter anzubeten, die Götzen, die sie aufgestellt hatten. Und das, was dann dort geschah, finden wir in diesem selben Bericht. Dort steht: Und siehe, ein Mann aus Israel kam und brachte unter seine Brüder eine Midianiterin vor den Augen des Mose und der ganzen Gemeinde der Israeliten, die da weinten vor der Tür der Stiftshütte. Als das Pinhas sah, der Sohn Eleasas, des Sohnes des Priesters Aaron, stand er auf aus der Gemeinde und nahm einen Spieß in seine Hand. Bevor wir an dieser Stelle weiterlesen, muss man Folgendes verstehen. Während gerade Mose, Aaron und die Ältesten am Heiligtum beteten, dass irgendwie diese Plage und dieser Fluch abgewandt wird von dem Volk, kommt tatsächlich einer genau an diesem Heiligtum vorbei mit einer Frau, die er sich daran genommen hatte, um dann seinen Mutwillen mit ihr zu treiben. Das konnte dieser Pinhas nicht mit ansehen. Es heißt im nächsten Vers, er ging dem israelitischen Mann nach in die Kammer und durchstach sie beide, den israelitischen Mann und die Frau, durch ihren Leib. Da hörte die Plage auf unter den Israeliten. Es waren aber durch die Plage getötet worden 24.000. An dieser Stelle fragt man sich, wie konnte nun so etwas geschehen? Durch eine solche Plage, dass sich das Volk Israel den anderen Frauen, den anderen Völkern und Göttern hingewandt hatte, dass dann so viele Menschen starben? Es gibt eine kleine Lektion, die man noch dabei lernt. Ein paar Verse weiter wird berichtet, wer dieser eine Mann war, der vor den Augen Moses und der Leiter und vor Gottes Heiligtum diese Midianiterin mit sich nahm. In Vers 14 steht, der israelitische Mann aber, der erschlagen wurde mit der Midianiterin, hieß Simri, der Sohn Salus, der Oberste einer Sippe der Simeoniter. Es liegt schon fast auf der Hand, wenn man sich den Vergleich gibt von der Zählung des Volkes Israel, vor allem die Zählung von den Simeonitern am Anfang des Auszugs und dann gegen Ende, bevor sie nach Kanaan kamen, dass dieser große Unterschied von Menschen, die damals dort in dieser Geschichte ums Leben kamen, dass es irgendwie zu tun haben muss mit dem Stamm der Simeoniter. Vor allem, weil einer der Obersten der Anführer war und genau das tat, was in den Augen des Herrn verkehrt war. Dieser Mann, der ließ seinen Leidenschaften freien Lauf, ohne Prinzipien, am Hause des Herrn vorbei, in den Augen der ganzen Versammlung. Vor den Augen Gottes hat er sich gedacht, es ist mir egal, was die anderen denken. Also ist es ein starker Indiz dafür, dass die Leute, die damals hier umkamen, von den Simeonitern waren, wenn schon der Oberste genau das tat. Ist es nicht paradox, dass der Urahn von den Simeonitern, der Simeon selber, damals den Sichem umbrachte und seine ganze Stadt, weil er mit der Diener ein Verhältnis hatte? Und jetzt ist es genau umgekehrt. Viele Jahre später geschieht es, dass einer von den Obersten von Simeon zu den heidnischen Frauen, zu den Midianiterinnen geht und mit ihnen seine Gemeinschaft erlebt. Es liegt irgendwie ein Paradoxon da. Menschen handeln nach ihren Leidenschaften. Und der Stamm Simeon wird stark von diesen Leidenschaften geprägt. Ob es jetzt eine solche Leidenschaft ist und eine solche Begierde, die er kaum noch kontrollieren kann, dass er sich den Frauen hingab, oder ob es vielleicht diese hemmungslose, unberechenbare Reaktion ist, die man nicht hervorsehen kann, wie damals bei dem Völkermord. In den Sprüchen lesen wir etwas, wie wir mit solchen Momenten umgehen sollen. Es ist von der Weisheit die Rede, die Salomo allen wünscht. Es heißt in den Sprüchen in Kapitel 7, dass sie, nämlich die Weisheit, dich behüten soll vor der Frau des anderen, vor der Fremden, die glatte Worte gibt. Und in Vers 26, denn zahlreich sind die Erschlagenen, die sie gefällt hat, und viele sind, die sie getötet hat. Wenn wir einfach mal in die Geschichte von diesen Leuten hineinschauen, die uns die Bibel vor Augen führt, so sehen wir, es gibt unterschiedliche Beispiele. Denken wir doch mal an David. Genau aufgrund dieses Momentes, der Leidenschaft, die er nicht gezügelt hatte. Aufgrund dessen, dass er sich dieser Frau Bathseba hingegeben hatte, geschah großes Unheil. Oder wenn wir uns an die Geschichte von Simson erinnern. Auch er hatte seinen Begierden freien Lauf gelassen und hatte sich nicht unter Gottes Führung gestellt. Und aufgrund der Frauen hatte er am letzten Endes ein großes Leid über sein Leben gebracht. Wir könnten aber auch über ein anderes Beispiel reden. Über das Beispiel von Josef, ein Bruder von Simeon. Und dieses Beispiel gefällt mir viel besser. Wir werden noch über ihn reden, aber Josef, der hatte in dem Moment, wo die Situation und die Umstände ihn so in eine enge Sackgasse gebracht hatten, wo seine Leidenschaften und seine Begierden als Mann angesprochen worden sind, hatte sich entschlossen, aus dem Raum zu fliehen. Es heißt nämlich, dass die Frau von Potiphar sich zu ihm legen wollte und er in dem Moment sich dachte, wie kann ich nur gegen Gott sündigen und so ein Unheil tun? Und er floh der Versuchung und er floh seine eigene Begierde. Diese Beispiele sind uns gegeben, uns als Warnung, als Ermutigung, aber auch als ein Beispiel, wie wir umgehen können mit unserem eigenen Wesen. Die Bibel gibt uns viele Beispiele von Menschen, die genau mit dieser Versuchung zu kämpfen hatten. Ihr Charakter war geprägt durchs Leben und irgendwo hatten sie mit ihren Begierden zu kämpfen. Wir sehen zum Beispiel Simson, der sich auch den Frauen hingegeben hatte und das großes Leid über ihn gebracht hatte. Wir haben aber auch gesehen, dass selbst David strauchelte in dem Moment der Versuchung. Wir sehen auch Salomo. Er verlor seine Reinheit einfach deshalb, weil er genau diesen Begierden freien Lauf ließ und sich nicht den Prinzipien eines reinen Herzens verschrieben hatte. Aber das Beispiel, was mir am meisten gefällt dabei, ist das Beispiel von Josef. Josef ist derjenige, der in dem Moment, als das Umfeld so streng war, als er in diesem einen Raum eingesperrt war, wo die Frau von Potiphar die Tür hinter sich zugemacht hatte und sich zu ihm legen wollte, wo Josef innerlich schrie und sagte, wie soll ich gegen meinen Gott sündigen? Natürlich ist er Mann. Er hätte ja sagen können, was hätte ich tun sollen. Die Begierden haben ihn gereizt und gelockt. Aber er hatte gelernt, das alles abzugeben, sich unter die Führung Gottes zu stellen. Und wenn Gott dein Leben prägt, ist es möglich, dass er in diesem Moment zu dir spricht und du sagst, Herr, hilf mir heraus. Josef floh der Versuchung. All diese Geschichten dienen uns zum Vorbild und gleichzeitig auch zur Warnung. Deshalb frage ich mich, in welcher Situation befindest du dich? In welcher Situation befinde ich mich? In welchen Momenten und in welchen Umständen kommen gerade diese Momente auf, die uns so herausfordern? Vielleicht hast du auch schon verzweifelt das Handtuch geworfen und denkst dir, wie soll ich damit umgehen? Es ist doch irgendwo Teil der Natur. Aber Gott sagt eins, wenn deine Sünde auch blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Ich möchte dir einen Neuanfang geben. Ich möchte dein Herz reinigen. Ich möchte, dass du von diesen Begierden, die an dir ständig nagen, dass du einen Weg daraus findest. Überleg doch einfach mal, wie deine Gedankenwelt aussieht. Was prägt dein Denken? Wie sehen die Umstände aus, in denen es vielleicht dazu gekommen ist, dass du hemmungslos diesen Leidenschaften nachgegangen bist? Ich glaube, dass wir an dieser Stelle Paulus zu Wort kommen lassen sollten. In seinem Römerbrief, Kapitel 12, erwähnt er, dass es eine Erneuerung braucht unseres Denkens. Er sagt, dass wir gerade hier ansetzen müssen. Verändert euch durch die Erneuerung eurer Sinne, eurer Gedanken. Warum sagt er das? Weil er dann im nächsten Moment sagt, damit ihr erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Ich glaube, dass jeder wirklich aufrichtige Christ danach fragt, Herr, was ist dein Wille? Damit wir diese Frage für uns beantworten können und Gott tatsächlich auch zu uns sprechen kann, sollten wir auf diesen Rat von Paulus hören, denn er sagt, dafür ist es notwendig, dass wir eine Veränderung unseres Denkens erleben. Ich hatte bereits an einer anderen Stelle erwähnt, dass es ein solches Sprichwort gibt bei den Juden, das besagt, bedenke, was du siehst und worüber du nachdenkst. Denn das, worüber du nachdenkst, das wird deine Worte prägen. Und überlege dir gut, was deine Worte sind, denn das wird auch deine Taten und Handlungen prägen. Deine Taten und Handlungen letztendlich werden Gewohnheiten in deinem Leben. Und deine Gewohnheiten machen deinen Charakter aus. Deswegen hat der Paulus auch richtig gezielt mit dem Punkt, dass er sagt, wir brauchen eine Veränderung in unserem Denken. Er sagte nicht, wir brauchen gleich am Anfang eine Veränderung unserer Gewohnheiten und unseres Wesens. Denn manchmal versuchen Christen das. Sie versuchen von außen nach innen auf unser Wesen zu wirken und vielleicht sich unter Druck zu stellen. Ich muss jetzt anders sein, ich muss mich jetzt verändern. Die Bibel sagt uns, wie das Ganze anfängt. Und zwar, es fängt in unserem Denken an. Da, wo du Gott Raum in deinem Überlegen, in deinem Nachdenken schenkst, da wird sich dein Leben prägen. An dieser Stelle sehen wir, dass Paulus uns ermutigt, uns mehr mit Gott zu beschäftigen und mit seinem Wort. Das, was du anschaust, darüber, worüber du dir Gedanken machst, das prägt dein Leben. Es wird dich beeinflussen. Überleg dir doch einmal, wie du auch solchen Begierden gegenüberstehen kannst. Die beste Vorbeugung gegen solche Momente ist Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit Gott und mit Gleichgesinnten, mit Menschen, die sich von Gott prägen lassen wollen. Und genau das ist die Verheißung, die uns Gott auch gibt in seinem Wort. Er sagt, denn wir haben nicht einen hohen Priester, Hebräer Kapitel 4, denn ich könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Gott lädt dich ein, dass du direkt zu Jesus kommst. Denk dran, Jesus ist in diese Welt gekommen und ist uns ein Beispiel und Vorbild geworden. Er hat in allem das miterlebt, wie auch wir. Er ist Mensch geworden. Er hat auch erlebt, was es heißt, dass man auf einmal versucht wird. Und gerade in solchen Momenten möchte Jesus dir zur Seite stehen. Er hat in dieser Schwachheit gelernt, stark zu sein. Und wir hatten ganz am Anfang schon gesehen, dass Johannes in seinen Briefen sagte, dass wenn Christus in uns ist, wir mehr als Überwinder sein können. Die Bibel lädt dich ein, dass du Jesus als deinen Helfer und Retter in Anspruch nimmst und sagst, Herr, komm du in mein Leben. Ich möchte dir den ersten Platz geben. Selbst in solchen Momenten, wo ich vielleicht mit meinen Leidenschaften, mit meinen Begierden nicht mehr weiß, wohin. Genau in solchen Momenten möchte Gott dir sagen, hey, es ist möglich, wenn du Jesus begegnest und ihm diesen Platz im Leben gibst, neue Schritte zu gehen. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und so möchte Gott auch neue Gewohnheiten in deinem Leben entwickeln. Menschen, die ihr ganzes Vertrauen auf Jesus setzen. Die Bibel sagt im Hebräerbrief Kapitel 12, lasst uns aufsehen zu dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ja, es stimmt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. Aber gleichzeitig sagt uns die Bibel, seid nüchtern und wacht. Und genau in diesem Moment sind wir eingeladen. Denn wenn es in den 144.000 auch darum geht, dass es 12.000 gibt, die versiegelt sind aus Simeons Stamm, dann ist das für uns ein großes Beispiel. Es ist uns eine Ermutigung, aufzusehen zu dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, damit wir nicht in diesen Momenten der Begierde und der Versuchung fallen, sondern dass wir uns hinwenden zu dem, der uns helfen kann. damit er dein und mein Leben prägen kann. Gott hat es dir versprochen. Er gibt dir alle seine Verheißungen und er hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Denk dran, heute ist auch so ein Tag. Und wenn du heute Jesus dein Herz öffnest, so wird er in dir wirken, damit auch du von Gott geprägt wirst und ein Überwinder bist.